Lebensläufe erzählt im Ohrensessel.
Radio Ginseng heute mit einem Gast, der Legende des Radios im Osten Deutschlands.
Oh, Druck wird aufgebaut.
Ja, ist so eigentlich ein Name, der geht einem über die Lippen, der immer mal wieder formuliert hatte, ich werde nie im Ohrensessel sitzen, weil ich will mich nicht zur Ruhe setzen, ich will aktiv bleiben. Und das sagte Jürgen Karney.
Genau.
Herzlich willkommen, Jürgen Karney, hier bei uns im Studio in Grünheide bei Radio Ginseng. Es ist ganz toll, dich hier zu haben.
Danke für die Einladung. Ich bin gerne hier, also schon, weil ich unheimlich neugierig bin, weil ich natürlich wissen möchte, was machen die denn da? Radio Ginseng, muss ich auch mal gucken. Und meine Neugier wird befriedigt. Und jetzt bin ich gespannt, worüber wir reden.
Naja, ich habe mir eigentlich so gedacht, wenn ich dich schon hier im Studio habe, ist natürlich mal interessant, was sind denn deine ersten Hörerlebnisse? Also du musst ja von irgendwas geprägt worden sein.
Ja.
Ich kann von mir sagen, es war vielleicht das Butzemannhaus, komme aus Dresden. Und da hast du dann einen kleinen Pfennig vielleicht gehört.
Ja.
Das wird bei dir wahrscheinlich nie der Fall gewesen sein.
Nee, bei mir war das unter Umständen Onkel Tobias vom Rias in Berlin.
Der wurde bei uns immer mit Fiebton nur empfangen.
Ja, das heißt so habe ich, so hab ich Radio Luxemburg gehört.
Ja.
Da kriegt man schon als Jugendlicher einen Tinnitus, wenn man Radio Luxemburg viel hört. Das war nur durch Kurzwelle mit Pfeifen. Ja. Habe ich aber viel gehört.
Ja.
Pfeifen war mir egal, ich wollte die Musik hören. Weil die haben natürlich schon damals die tollen Songs gespielt von Monkees und von Green's Clearwater Revival und so weiter. Das war meine Welt. Und in Berlin, wir hatten halt den Rias und den SFB.
Wenn du, ich sag mal, RTL erwähnst, da muss ich wieder als Dresdner sagen, auch das war uns nicht vergönnt, weil die Kurzwelle war dann auch noch gestört.
Ja.
Und wir haben dann Radio Nordsee gehört.
Ach.
Also einen der Piratensender, die ja von Schweizer Unternehmen sozusagen, die eine Eventagentur hatten, betrieben worden sind. Meo 1 und Meo 2 waren die Schiffe. Und da haben wir dann mit Kratzern und mit ganz viel Gestöhne.
In Dresden?
In Dresden. Von Radio Nordsee International gehört, ja.
Das
war eine geile Sache.
Also diese ganze Piratenradio-Nummer, das ist ja eine Geschichte für sich.
Schick ich dir mal eine Sendung, haben wir produziert hier bei uns über Teile davon.
Ja.
Natürlich auch über andere Sachen, beispielsweise über Zahlensender.
Mhm.
Vielleicht kennst du die auch noch. 3573 Stasi-Übermittlung an Agenten im Westen.
Ach so.
Hier von Burg bei Magdeburg.
Ja,
da, wo Soldatensender.
Soldatensender, ja. Die haben einmal am Abend eine Viertelstunde lang Musik gespielt.
Aber gut.
Und ansonsten nur irgendwie kryptische Sachen, von denen wir nie wussten, was es ist.
Ja.
Jetzt wissen wir, es sind geheime Nachrichten.
Ja, ja. Also kommen wir mal wieder zurück. Jugend, wie ging es dann weiter? Also nachdem man den Rias und den Tobias da gehört hat, wie kommst du in so einer Berufsausbildung Nachrichtentechnik?
Ja, also klar, jeder hört ja gerne Musik. Bei mir war es halt Musik, die immer schon ein bisschen mehr Beat- und Rockmusik war.
Mhm.
Und ich habe damals in der Schule den Englischunterricht nur gemacht, um zu verstehen, was die da singen.
Mhm.
Als andere hat mich gar nicht so interessiert. Und alle wissen, Englisch gab es nur nebenbei. Entweder ganz früh vorm Aufstehen oder bei schönstem Wetter nach 17 Uhr noch mal eine Stunde hinten rangehangen, während Russisch zu moderateren Zeiten lief. Aber Russisch ist ja nun mal nicht die Sprache des Rock'n'Roll. Und deswegen war mir das wurscht. Englisch. Und da habe ich ein Erlebnis, lass mich das kurz erzählen. Ich frage meine Englischlehrerin, Mrs. Löffler, werde ich nie vergessen. Ich habe sie gefragt, was Bad Moon Rising bedeutet.
CCR, okay.
Queen's Clever. So, pass auf. Und jetzt sagt sie zu mir, was ist das? Ich sage, das ist ein Song von einer Band, eine Beatgruppe oder weiß ich nicht, wie ich mich ausgedrückt habe. Und sie als Genossin hat mir natürlich klar gemacht, Bad Moon Rising, das gibt's nicht. Das ist überhaupt kein richtiges Englisch und das geht nicht oder so. Was ist das? Und da habe ich gesagt, es ist ein Song von einer Band, die heißen, jetzt kommt's, Creedence Clearwater Revival. Und der Name dieser Band war für sie nun der absolute Gipfel, der nichts weiter als beweist, dass Bad Moon Rising und die ganze Rock- und Beatmusik ein absoluter Schwachsinn ist. Und damit war ich aus dem Rennen. Sie hat also überhaupt nicht die Metapher verstanden und sie wollte das auch nicht. Und das sollte auch nicht vermittelt werden. Und das war so meine Begegnung mit dem. Und wer weiß ja, wie es ist, mit verbotenen Früchten, die schmecken ja besonders gern. Und meine Leidenschaft zu Rock- und Popmusik war natürlich geboren. Da kam ein zweites Schlüsselerlebnis, wenn ich das noch kurz, weil das sind so die wichtigen Momente, weißt du, die sich so prägen. Ein Freund von mir, mein lieber Freund Carsten Hübner übrigens, der Sohn des Regisseurs, der Dr. Schlüter damals gedreht hat. Kennt der Dr. Schlüter noch diesen Film?
Otto Melis, ja.
Richtig. Und der Hübner hieß der Regisseur und sein Sohn ging in meine Klasse. Und wir haben bei Hübners zu Hause sehr viel Literatur gelesen. Und wir haben bei dem Hübner sehr intellektuelle Gespräche geführt, auch als Schüler schon. Der hat uns Ringelnatz vorgelesen, Karl Valentin, der Buchbinder Wanninger und solche Geschichten. Habe ich da gelernt. Und der konnte in den Westen fahren und der hat eines Tages gesagt, Jungs, ich habe euch eine Schallplatte mitgebracht. Und zwar, halte ich fest, von den Beatles, das weiße Album. Mhm. In dem Alter, so eine Platte in der Hand zu haben, du machst die auf, die roch ja schon nach Westpappe, obwohl es nur weiße Pappe war. Und wir haben dann diese Platte gehört und wir haben über die Texte gesprochen. Wir haben alles, was wir kriegen konnten über die Beatles und so. Und das hat mich enorm geprägt. Mhm. Also das Verständnis dieser Musik, diese tiefer gehende Verständnis außer der oberflächlichen Melodie. Und das waren so die Momente, wo ich gesagt habe, du musst irgendwas in dieser Richtung machen. Und dann bin ich Discjockey geworden, Schallplattenunterhalter. Musste natürlich einen richtigen Beruf lernen. Und da lag das nahe, irgendwas zu machen mit Technik, Tontechnik. Mhm. Und da gab es einen Posten frei, also einen Ausbildungsplatz frei bei der Deutschen Post, Studio Technik Fernsehen. Und da bin ich reingerutscht und habe da meine Ausbildung gemacht. Habe aber schon während der Ausbildung, wir haben ja Sendungen produziert, um zu lernen, wie sowas gemacht wird, Fernsehsendungen, habe ich mehr vor der Kamera und vor dem Mikrofon gesessen, als hinter Mischpult, damit die anderen was zu mischen und zu mixen haben. Mhm. Einer musste ja im Studio sitzen, habe ich da schon mehr gesessen. Mhm. Aber ich habe das wohl oder übel gut zu Ende gebracht, habe da auch eine viel Menge gelernt über Sachen.
Schallplattenunterhalter war das Wort, genau, ne? Richtig, also war ja so der typische Begriff in der DDR, um ja eine DJ oder Disc Jockey zu sagen.
Nicht, um gar nicht auf Queen's Clearwater wieder zurückzukommen.
Ich kann mich noch entsinnen, dass das vor einer Kommission gemacht werden musste, um den Berufsausweis dann irgendwie zu bekommen. Was hast denn du für ein Programm gehabt? Das sollte ja eigentlich immer durchgestylt sein. Das sollte ja ein roter Faden sein. Ja. Und natürlich 60-40. Da gibt's übrigens auch eine Sendung bei uns. Die macht jemand und der hält sich auch an 60-40, was ihr sicherlich nicht gemacht habt. Habt mit euren Arbeitslisten. Was hast du für ein Programm? Ja. Was war in dem Prüfungsbereich?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin reingerutscht in eine Truppe von verrückten Typen, die auch alle auf Rockmusik standen, so wie ich. Whiskey in the Jar war nicht nur ein geiler Song, sondern auch ein bisschen unsere Philosophie. Wir hatten unweit von hier in Kagel, hatte einer von uns eine Hütte am See, da an dem See. In dieser Hütte war quasi unsere Zentrale und wir sind, wenn wir rumgefahren sind hier über die Dörfer von Klausdorf bis Friedersdorf bis sonst wohin, abends immer eingeflogen in Kagel, haben dort gehabt einen vollen Kühlschrank, voll mit Tims Sauren.
Sehr schön, ja.
Und das war richtig Rock'n'Roll. Okay. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Okay, Drugs gab's Tim Sauren, okay. Und wir haben die Mädels mitgenommen und sind da rein. Es war eine so wilde Zeit. Also die Stones haben es nicht schlimmer getrieben. Und das war dieser Rock'n'Roll, der mich so fasziniert hat. Und wir haben aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Show gemacht als Diskotheker. Weil wir haben immer schon mehr gemacht als nur die Musik spielen. Wir haben darüber geredet, wir haben Faxen gemacht und so. Und hier auf den Dörfern war es ja damals so, du musstest das spielen, was die Leute wollen. Weil sonst hast du ab 22 Uhr sind die Biergläser geflogen und du musstest nur zusehen, dass du um 10:30 dein Equipment rettest und vor der großen Schlägerei weg bist. Aha. Also das war so ein bisschen die Herausforderung.
Kannst du dich noch an das erste Honorar erinnern, was du auf den Ausweis sozusagen dann beziehen konntest?
Pass auf. Und wir haben diese Disco gemacht. Wir haben uns auch Namen gemacht, das Disco 2000. Und da ist Berliner Haus für Kulturarbeit an mich herangetreten, ob ich nicht einen Berufsausweis machen möchte. Und im Zuge dessen habe ich ein Engagement bekommen im Fernsehturm, unten im Café am Fernsehturm vom Kreiskulturhaus Berlin Mitte. Und da saß ich werde es nie vergessen, muss immer dran denken, noch heute, Bahnhof Marx-Engels-Platz, heute Hackischer Markt, saß da nachts und hatte einen Vertrag in der Hand mit meinem Namen, mit meiner Adresse und da stand drauf 75 Mark. Und da habe ich so gerechnet, wenn du das jetzt dreimal die Woche machst oder einmal die Woche, mal vier. Ich meine, ich habe als Lehrling 120 Mark gekriegt.
Eine schöne Zeit.
Da kannst du dir vorstellen, in meiner Welt hatte ich es geschafft.
Ja. Also da kann ich natürlich sagen, meine erste Pappe sah etwas günstiger aus. Die habe ich natürlich viel später gekriegt. Ich war Kabarettist. Ich habe gesagt, das größte Kabarett der DDR, die Grannen aus Cottbus. Waren 12 Mann. Ne? Und 120 Mark.
Das siehst du?
Also das waren wirklich, ich habe auch überlegt, ob ich nie halbtags arbeiten gehe. Also von Montag bis Mittwoch, Donnerstag, Freitag, so an einem Auftritt. Du wärst ein richtig guter Verdiener gewesen.
War eine Menge Geld.
Schallplattenunterhalter. Aber irgendjemand muss ja dann aufmerksam gemacht haben auf dich. Oder du bist so auffällig gewesen, dass man gesagt hat, also den Karnei, den müssen wir uns unbedingt holen. Ja, ja. Wie ist das passiert? Rundfunk, Fernsehen? Also, wo warst du zuerst?
Also ich hatte natürlich einen Ehrgeiz, hat man ja. Mhm. Und ich hatte den Berufsausweis und wir haben Programme gemacht und haben Zeug gemacht und immer mehr, immer größer, immer toller, immer besser, immer schöner. Und dann kommst du auch in Verbindung mit Bands, mhm, mit Fritzens Dampfer Band und wie die alle hießen damals. Und hab da moderiert. Mhm. Und wir hatten dann Glück, wir haben im Alex-Treff gespielt, als Disco 2000, zweimal die Woche. Und wir hatten da öfter Bands zu Gast. Jetzt klingelt mein Telefon. Ist live. Mhm. Warte mal, ich gucke hier, wer hier ist. Ist meine Frau. Ihr könnt gerne Zeuge werden.
Ja,
pass mal auf.
Dran.
So, Schatzi, pass mal auf, ich bin mitten im Interview, aber ich habe gesagt, ich gehe jetzt hier ran, das ist das Leben. Ja, so ist es. Ich melde mich dann, wenn ich hier fertig bin. Ja. Richtig, genau. Ordnungsgemäß, wenn Sie, egal was ich gerade mache, ich gehe ans Telefon. Ich melde mich später, ja? Okay, Schatzi, alles klar. Ciao. Ciao, ciao. So, ist halt so, ist das Leben. So, also.
Alex-Treff.
Und wir hatten am Alex-Treff Bands zu Gast. Mhm. Unter anderem übrigens Fritzens Dampfer Band und Nina Hagen. Mhm. Nina Hagen hatte ihre ersten Auftritte bei uns in der Disco am Alex-Treff. Und auch ungarische
natürlich
Bands.
Mit Achim Menzel.
Ungarier und so. Achim Menzel war dabei, Gerd genau, Christian und ne? So. Das war noch die Riesentruppe. So, und da fing das an mit Moderieren. Mhm. Und dachte ich, vielleicht kannst du auch Moderator sein. Mhm. Und habe mich darum bemüht, was geht, was kann man machen. Da gab es das Komitee für Unterhaltungskunst. Mhm. Und die haben mich dann unter ihre Fittiche genommen, um mich weiterzubilden. Mhm. Schauspiel, Bewegungsunterricht, also Schauspielunterricht ist übertrieben, also ein paar Sachen so. Bewegungsunterricht, Spracherziehung und solche Geschichten. Und dann gab es wirklich ein Casting. Und zwar hieß es, das DDR-Fernsehen sucht neue Moderatoren. Und da dachte ich mir, da gehst du mal hin. Und da saßen verschiedene Leute, unter anderem Heinz Quermann und verschiedene andere Leute vom DDR-Fernsehen. Und dort sind ganz viele Confranciers, so hieß der Begriff damals, aufgetreten. Und ich habe immer gesagt, ich bin kein Confrancier. Schon, weil ich das nicht schreiben kann, fehlerfrei. Also ich bin Moderator. Und habe dann eine Nummer gemacht, wie ein Moderator das macht. So wie man heute Stand-up sagen würde.
Okay.
Also ganz anders als die anderen. Ohne Glitzersacko, ohne dieses ganze Gedöns, sondern authentisch, einfach so. Und das hat nicht jedem gefallen. Heinz Quermann war entsetzt, muss man sagen. Mein Glück war letztendlich. Mhm. Denn der Chef der Unterhaltung des DDR-Fernsehens war damals ein Mann, der war kurz vorher noch Korrespondent des DDR-Fernsehens in Moskau. Warum der da weg ist und jetzt und Chef der Unterhaltung war, weiß kein Mensch mehr.
Es gab einen neuen Parteiauftrag.
Vielleicht. Und der war natürlich unbefangen, weil er hatte nicht jetzt so den Ehrgeiz, ich bin der Unterhaltungsmann oder so. Nö, der hatte gesagt, ich habe jetzt den Posten, der Karnei gefällt mir. Da hat er mich eingeladen und schwuppdiwupp war ich im Fernsehen und hatte bei im zweiten DDR-Fernsehen war einer der Moderatoren im Abend der Jugend. Mhm.
Aber es gab vorher, glaube ich, noch die Telethek oder sowas, ne?
Ja,
das muss so 76, ja, 75 gewesen sein.
Ja.
Auch im zweiten so eine Kinderfernsehsendung.
Kinderfernsehsendung.
Ne? Wir klären auf und sagen,
ja, und jenes, das sowas. Ich schon fast verdrängt, siehst du, genau, ja, Telethek. Ja, aber das war so eine Episode, so habe ich so
bevor wir im Fernsehen weitermachen, ich wollte nochmal auf eine Geschichte zurückkommen, Alex-Treff. Es geht die mehr.
Ja.
Dass dort Dinge passiert sind, die eigentlich nicht dahin gehören. Es geht um Musikbeschaffung.
Ja.
Erzähl mal die Story, was da lief.
Ja, die ist doch schön eigentlich.
Oder? Ja, ich hoffe es.
Ja, naja, du stehst da oben auf der Bühne jeden Abend. Wir hatten den Ehrgeiz, unsere Musik von Schallplatten zu spielen. Nicht vom Tonband oder Kassetten kam damals auf, sondern von Schallplatten. Und wir hatten eine gute Drähte zu Leuten, die mit Schallplatten gedealt haben. Die kennen wir ja irgendwie alle. Kam dann einmal in der Woche mit einem Dacia, haben hinten die Klappe aufgemacht und du hast ein Mördergeld bezahlt für eine Schallplatte. So. Und jetzt waren wir da am Alex-Treff und da waren sehr viele italienische und jugoslawische Gastarbeiter aus West-Berlin, die mit ihrem Westgeld natürlich dicke da waren. Also ein Bulls Aprikot haben die sich halb tot gelacht für 6 Mark oder so. Mhm. Wenn die das, so. Und das ist uns aufgefallen. Und ich sag's jetzt ironisch, bitte. Alles ironisch, was ich jetzt sage. Und als pflichtbewusster Bürger haben wir uns gedacht, diese Geldtauscherei unter den Gästen muss aufhören. Das können wir besser. Und wir haben die Leute zur Seite genommen. Letztendlich haben wir ihnen Listen gegeben von Platten, Singles, die wir brauchen. Was wir im Treffpunkt am Nachmittag gehört haben bei Nero Brandenburg, haben wir auf den Zettel geschrieben. Nutbush City Limits, Ike and Tina Turner, George McRae, Rock Your Baby, Bachmann Turner Overdrive aufgeschrieben. Die haben uns die Platten gebracht. Mhm. Wir haben die bezahlt, 20 Ostmark für eine Singleplatte. Und die haben 6 Mark dafür drüben bezahlt. Und dadurch hörte die wilde Geldtauscherei auf. Viele junge Mädels ich will niemals zu nahe treten, aber so war's. Die waren sehr böse darüber, weil die nicht mehr so freigebig waren, weil die hatten das Geld ja für Platten ausgegeben. Aber wir hatten unsere Platten.
Das zeugt jetzt von einer Systemnähe, will ich mal sagen. Ne?
Ja.
Ihr habt das System gestützt.
Gute Verbindung
zum Türsteher. Auch das war natürlich Ironie. Ne?
Ja, natürlich. Ja, gut. Gute Verbindung zum Türsteher, der kam sofort und sagte, da ist ein Typ, der sieht aus wie von einer AWA. Mhm. Pass mal auf hier so ein bisschen. Und so. Mhm. Also wir waren da, die Hausherren.
Du hattest berichtet von einem Menschen, der für die Unterhaltungskonzeption im DDR-Fernsehen zuständig war. Mir ist immer noch in Erinnerung Quer als, ich sag mal, Schnulzen.
Ja, der und hatte Schlager. Seine eigene Chefredaktion, der war sein eigener
Chefredakteur. Und dann gab es Evelyn Matt.
Genau, das war eine andere Chefredaktion.
Aber das danach, das, was dazwischen kam und man dann, ich sag mal, diesen Mann hier, ich kenne den nicht, ich weiß auch seinen Namen nicht. Du warst also auch dann mit der Entwicklung, die dann begann mit Bong, nie bei Evelyn Matt und du warst auch nie bei Quermann, sondern es gab eine eigene Redaktion
dafür. Eine eigene Redaktion, genau.
Aha.
Horst Renz war dann der Chef der Unterhaltung, der hatte auch mehr Kompetenz und irgendwie auch andere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und aber er war natürlich auch ein Funktionär, muss man sagen. Und und die haben mich da gesehen im zweiten Programm da dieser Sendung. Und jetzt ging's los mit Kritik am Schlagerstudio. Mhm. Also sowohl bei der Konferenz der FDJ in Leipzig und überall Schlagerstudio. Und wenn du einmal angeschossen bist, dann ist alles ganz schön schwierig.
Na und auch böse Kritik an der jungen Welt, ne?
Ja, die junge Welt, die FDJ, die haben dann mit richtig mit drin geschlagen. Also die wollten das Schlagerstudio weghaben. Und im Westen gab's die neue deutsche Welle. Anfang der 80er. Mhm. Und das Schlagerstudio war nun, also mit Verlaub, aber das plüschigste unter den Popmusiksendungen, was man sich vorstellen kann, das ist einfach so. Ljubka Dimitrovska in einer weißen Plüschbluse, das war nicht der Zeitgeist.
Aber sie hat ja Ivica Cervesi noch an ihrer Seite.
Es wurde immer schlimmer. Und das war zu seiner Zeit alles gut. Mhm. Aber irgendwann war die Zeit einfach nicht mehr da. Ja. Das war nicht zeitgemäß. Und da brauchten die eine neue Popmusiksendung. Oder haben die mich gefragt, ob ich mit bei der Entwicklung einer solchen Sendung mitmachen würde? Mhm. Was Besseres kann dir als junger Mann in der gar nicht passieren. Ja. Du musst nicht ein alte. Hätten die mich gefragt, willst du das Schlagerstudio machen? Wir müssen das mal.
Hättest du es auch gemacht?
Weiß ich nicht. Na, du guckst mich jetzt an. Du stellst genau die richtige Frage.
Ich denke schon.
Natürlich sage ich dir heute selbstsicher, hätte ich nicht gemacht.
Ja, glaube ich nicht.
Aber ich glaube, ich hätte es gemacht.
Ja.
Scheiße.
Schon als Sprungbrett.
Ja, du hast mich erwischt. Ich weiß es. Aber bestimmt. Pass auf. Aber ich musste das ja nicht. Wir haben eine neue Sendung entwickelt und die war natürlich komplett anders. Wir sind völlig unbefangen rangegangen und auch diese Geschichte mit Horst Renz, um die Klammer zu machen, schnell erzählt. Wir haben ein Konzept entwickelt, das fanden wir richtig toll. Das haben wir eingereicht und die haben gesagt, jawohl, das ist toll, bis auf das und das und das und das und die haben das abgelehnt. Da haben wir 5 Konzepte entwickelt und haben beim 6. Mal gesagt, jetzt ey, komm. Und haben das erste Konzept genommen und haben der Sendung aber einen Namen gegeben, nämlich Bong. Alter Trick, die haben über Bong diskutiert im ZK. Was ist Bong? Was kann das sein? Wie, Gottes Willen, was ist da los? Und haben überhaupt nicht mitgekriegt, dass sie das gleiche Konzept vom Anfang
hatten. Schon mal abgelehnt. Weil
das Konzept war einfach gut. Wir hatten das zu Ende überlegt. Leicht verständlich, durchschaubar. Zack, zack, Neuverstellung, wieder wählen, silberne Bong, fertig. Und so ist es passiert. Und da war ich drin.
Der Start von Bong fiel hier auch in eine Zeit, wo du es schon, was du angedeutet hattest, da gab es einen Musikwechsel. Ne? Ja, also die Rhythmen waren andere, die Instrumentierung war anders, die Technik war andere, die da war. Und das hat natürlich auch dann zu dieser Wertungssendung geführt. Kannst du heute rückschauend sagen, habt ihr vom Zuschauerempfinden den Zuschauer auch getroffen?
Ich denke ja. Also die Resonanz, die wir hatten, nur die Quote.
Wäschekörbeweise.
Ja, also Quote wurde ja unter dem Teppich nur gehandelt und dann herschoben. Aber die Quote war gut und die Resonanz war riesig.
Okay.
Also als wir Inka vorgestellt haben, Inka war ja neu, Arndt Bause, der hat ja schon ganz viele Interpreten gemacht, da kam dann meine Tochter und alle schon wieder, oh Scheiße, jetzt kommt der mit seiner Tochter.
Aber als ihr sie gesehen habt, war
das geil. So, jetzt kamen die aber, jetzt kam die Nummer, der Titel, Spielverderber, Neue Deutsche Welle. Die wäre bei Dieter Thomas Heck durch die Decke gegangen, genauso wie bei uns. Und wie sie aussah. Und außerdem ist es ein liebes Mädel, bis heute. So. Und Inka, und da haben wir Wäsche, Körbe, Säcke voll, 50.000 Postkarten gekriegt für eine Ausstrahlung. Damals mussten ja die Menschen noch zur Postkarte schreiben. Da war nichts mit Abstimmung online oder irgendwie oder so. Die haben sich ja noch richtig Mühe gegeben, die Menschen noch eine Postkarte abgeschickt und eine Briefmarke gekauft. Also das war sensationell.
Zum Wertungssystem muss ich nochmal nachfragen, weil es natürlich die Hörergruppe ist, die auch unsere Hörergruppe ist jetzt, also ältere Menschen. Ja. Stimmten die ausgezählten Stimmen immer?
Ja, also absolut. Ja,
beispielsweise, warum ist, als ich fortging, hat nie den ersten Platz belegt.
Ja,
oder? Das ist in der mir vorliegenden Wertungsreihe, hat immer nur bis auf den zweiten Platz und dann wurde irgendjemand anderes da drüber gesetzt. Nee, so ist nicht gelegt.
Also das kann ich mit Fug und Recht sagen.
Okay.
Mit Lügendetektor, weil da hatten wir überhaupt kein Interesse.
Das war jetzt der Lügendetektor.
Ja, genau, der schlägt nicht aus. Nee, weil er hat auch kein Interesse daran. Also weil letztendlich machen wir es sich vorher, es ist Popmusik. Hallo.
Naja, gut, aber da lag schon mitunter bedeutungsschweres Gewicht dabei.
Es gab Momente, wo man versucht hat, uns Künstler in die Sendung zu bringen. Sowas gab's.
Okay.
Auch da konnten wir bis auf 2-3 Mal, das weiß ich ganz genau, aber ich werde nicht sagen, wer das war, konnten wir sagen, passt nicht. So.
Okay.
Aber ansonsten, nö.
Mhm. Also, kurz neben Bonn gab es ja auch noch Schallplattenunterhaltertätigkeit und aber auch schon Radiosachen, oder?
Nee, ich habe dann mit Bonn nach der dritten Sendung oder so habe ich aufgehört mit Schallplattenunterhalter.
Okay.
Hab das alles weg und so, das wollte ich nicht mehr. Das hat nicht mehr gepasst irgendwie. Mhm. Weil ich habe dann sehr viel Moderation gemacht.
Okay.
Ich war dann wirklich der auch Rockkonzerte angesagt hat und so und große Sachen und alles. Weil das hat dann eine Riesendynamik gekriegt.
Mhm.
Also nach dieser Bonn-Kiste, nach der ersten Bonn-Sendung haben wir ja gesagt, wenn Sie irgendwie eine Meinung haben, rufen Sie uns an.
Mhm.
Da rief Helga Hahnemann an dem Abend. Ich bin da ans Telefon, hallo, hier ist die Bonn-Redaktion und so. Ja, ich bin's. Wer Ecke? Na, Henne, jetzt stell dir nicht so an, so wie sie so ist. So. Und sie hat zu mir gesagt, sagte, pass auf, alles locker, super geil, um Gottes Willen, Kleiner, bleib so, wie du bist. Lass dir von den alten Säcken nichts erzählen. Mach dein Ding, das wird Zeit. Und so hat die mit mir gesprochen, obwohl ich sie persönlich noch gar nicht kannte zu dem Augenblick oder so. Nie vergessen, das habe ich auch immer beherzigt. Das ist genau der Ding eigentlich, dass man wird zu schnell abgeschliffen in so einer Routine und so. Und das war für mich so der Ding. Und dann habe ich so viele Sendungen gemacht. Du bist ja in jede Sendung eingeladen, von Porträt per Telefon bis, keine Ahnung.
Kesselbuntes,
ja,
nicht zu vergessen.
Kesselbuntes. Ne? Und alles, was so geht. Und parallel habe ich unheimlich viele Sachen moderiert. Und auch große Kisten, zum Beispiel den Popmusikwettbewerb parallel zum Schlagerfestival in Dresden. Riesenkiste. Und all das kommt dann ganz automatisch. Und mit den Aufgaben wächst man dann auch ein bisschen, wenn man nicht ganz blöd im Kopf ist.
Aber Rundfunk war parallel.
Ja.
Denn es gab ja mehrere Sender, der DDR, bei denen du gearbeitet hast, bevor dann die Wende kam.
Ja.
Ne?
Ich muss sagen, aus heutiger Sicht, also auch damit mit dem Fernsehen, ich habe es ja heute erzählt wieder, das war einfach mehr oder weniger auch reinrutschen und ein Zufall. Mhm. Ich wollte ja nicht wirklich ins Fernsehen, weil mein Begehr war geile Musik, Rock'n'Roll. Also nicht den, als ich fortging, aber richtig Rock'n'Roll, weißt du? Und Radio, im Radio sitzen und boah, so. Und, oh, Mikrofon. Und auf dem Höhepunkt meines Ruhmes, habe ich mir einen Termin geholt beim Intendanten des Berliner Rundfunks 1985 in der Naleperstraße. Dadurch, dass ich nur am Telefon meinen Namen sagen musste, haben sich alle Türen geöffnet, bin ich dahin und ich sage, ich bin der und der. Ja, weiß ich doch, setzen Sie mal hin und so. Aber wir sitzen und alles unter einem Bild von Erich Honecker in einem Sessel, so wie der hier, so ein Plüschsessel in seinem Riesenbüro. Da saßen wir und ich habe gesagt, ich will gerne eine Radiosendung haben. Und hat der Telefonhörer abgenommen, hat Dieter Hunzinger angerufen und hat ihm gesagt, Jürgen Kranner macht jetzt eine Sendung. Und Dieter Hunzinger hat dann vor lauter Verzweiflung gesagt, ja, immer sonntags, 14 Uhr, okay. Und das war für Dieter Hunzinger bestimmt auch nicht angenehm. Da ruft der Chef an und so ein Ding. Und ich kannte Dieter Hunzinger aus der Zeit, als ich angefangen habe zu moderieren. Also wir waren jetzt nicht die allerbesten Freunde. Aber was sollte er machen? Da kriegt er da so einen Typen vorgesetzt, nur weil der aus dem Fernsehen rausguckt. Das war bestimmt nicht so einfach für ihn. Armer Kerl, aber er muss das machen. Und ich habe mich gefreut. Ich hatte jeden Sonntag meine eigene Radioshow. Und als ich die fest hatte, habe ich Freunde alarmiert. Murmel Fritsch von der Gruppe Kreis hat Jingles produziert für mich. Das war neu. Es gab keine Jingles, nicht mal bei DT64. Ich habe Jingles gemacht. Komm Kalinikin, komm zu Jürgens Radioshow, So Altberliner Sachen, so hat Murmel gemacht. War total cool. Und da habe ich im Auto gesessen nach so einer Sendung und dachte, Alter, wer weiß, wozu das gut ist. Mit dem Fernsehruhm, das ist alles zu schnell vergänglich. Boah. Und willst du das ewig machen? Wie lange soll das mit diesem Bon gehen? Aber Radio ist geil.
Aber du hast auch Werkzeuge da in der Hand gekriegt oder sie erlernt sozusagen Moderation etc.
Ja.
Dramaturgie für Sendung. Ich denke schon, das ist
bisschen,
auch eine tolle Schule dann, ne?
Ja,
wo man sich länger halten kann. Ja. Also guck alten Ami an, der ist mit seinem Konzept heute immer noch auf Sendung.
Ja. Rick, mein Freund übrigens, wir treffen uns regelmäßig. Das Konzept von Rick ist, schlecht Deutsch zu sprechen. und ein bisschen was über die Bands zu erzählen und fertig. Also Berliner Rundfunk. Nee, alles gut, wunderbar. Mhm. Wir haben ihn ja auch alle gehört, AFN und so. Und ich habe da auch eine Menge selbst lernen müssen eigentlich so, weil so Coaching wie heute gab es nicht. Mhm. Und das Radio, wie es in DDR gemacht wurde, war anders als privates Radio. Mhm. Und das war dann der nächste Step, als die Radiosender abgewickelt wurden.
Hm. Nun muss ich nochmal nachfragen, warst du denn auch bei Stimme der DDR?
Ja.
Da gab es doch auch Sendungen wie Beatkiste etc. Ja. Bild mir ein, du bist da sogar als Autor und auch als Moderator dann aufgetreten.
Richtig,
ne?
Genau.
War das davor?
Das war davor. Das war noch lange vorm Fernsehen, Anfang der 70er.
Okay.
Da haben die mich im Alex-Treff gesehen, Redakteure. Mhm. Sag mal, wir suchen einen Redakteur für die Beatkiste. Hast du nicht Lust? Na klar, hatte ich Lust. Mhm. War ja mein Ding.
Wo kriegt man denn zu dieser Zeit damals Fakten her? Das Internet war nicht erfunden. Herbert Küttner hatte seine Karteikarten, das weiß ich. Aber was habt ihr gehabt?
Es gab von Barry Graves und Siegfried Schmidt-Joos das Rocklexikon.
Okay.
Das war wirklich, ehrlich, fast die einzige Lektüre. Mhm. Weil Internet gab es nicht. Wir konnten ja auch keine Bibliothek oder so mitten im tiefen Osten. Aber dieses Buch, einmal über die Grenze geschmuggelt, im Alex-Treff, das war wirklich, das war die Quelle der Informationen. Mhm. Und was ich so auch gehört habe im Radio, was Rick erzählt hat beim EFN oder die anderen Kollegen, Nero Brandenburg, den ich später kennengelernt, sehr schätzen gelernt habe, wir haben auch uns angefreundet dann später, als die Mauer fiel, da habe ich dann zugehört und dann konnte ich das so machen und konnte ich schreiben. Da war ich aber nur der Autor und habe so sehr gehofft, dass der Moderator eines Tages aus Grippe oder sonstigen Gründen einfach umfällt und ich das übernehmen kann. Und der liebe Gott hat sie gehört. Es kam Jürgen Rummel, der wartet. Ich zu Wolfgang Martin, auch bekannter Autor, jetzt vieler Rockbücher und so. Wolfgang, mal kurzfristig, ich mach das. Ja, mach mal. Und habe ich das gemacht.
Okay.
Und das war schrecklich.
Mit den eigenen Texten?
Mit meinen eigenen Texten.
Warum waren die schrecklich?
Das war grausam, weil ich habe mich im Radio gehört und es klang nicht so, wie ich wollte, dass es klingt. Es war grausam.
Aber was war denn der Anspruch? Mich meinen Text zu lesen oder zu interpretieren, als gerade eben dahingesagt?
Ich wollte locker, vernünftig, unverkrampft, wollte ich meine Texte erzählen.
Okay.
Aber ich war noch nicht so weit. Ich habe gelesen und versucht, locker zu sein. Und das klingt einfach nicht. Und habe jedes Mal mir wieder angehört, ist ja aufgezeichnet gewesen, einen Tag später dann im Radio gehört und habe versucht, mich jedes Mal zu verbessern. Mhm. Und das ist so ein Prinzip, was ich jedem, der moderiert oder so, empfehle, jedes Mal eine Sache besser machen als beim letzten Mal. Das hört nie auf. Man kann immer irgendwas besser machen. Eine Sache nur besser machen. Und irgendwann dann klang es halbwegs so, wie ich so, und dann kam das Fernsehen und dann kommt natürlich eine gewisse Routine und machen wir es sich vor, wenn du Erfolg hast, dann wirst du auch viel selbstsicherer und dann machst du dein Ding einfach.
Also Stimme, dann Fernsehen. Ach, Fernsehen fällt mir noch ein, Kesselbuntes, das war ja dann die Hohe Schule. Also wenn man da gefragt wurde von Frau Matt, ich glaube, das war auch immer Frau Matt, die sprach keiner mit Evelyn an, ne?
Ja, die wenigsten. Außer Frank Schürbel.
Okay, wie kam oder was musstest du machen? Also ich habe die Sendung wahrscheinlich gesehen, aber ich kann mich heute nicht mehr erinnern. Ja. Und vor allem, was hast denn du für Talente? Denn da musste man ja was verwursten, was vorhanden war. Ja. Oder man musste sich so hart erarbeiten, dass es dann auch kein Genuss mehr war. Also zumindest für den, der es darstellen
wollte. Du bringst dann alles richtig auf den Punkt. Mhm. Genau so. Evelyn Matt, Jürgen, also diese Sendung der Jürgen und Sie, ne? Mit dem Bon, alles sehr schön, wunderbar. Sie sind ja lockerer Typ, jung und so. Und sie hat ja auch immer nach wo sie sucht, für all ihr Zeug, was sie so gemacht hat. Kesselbuntes. Dann führt die ein langes Gespräch mit dir, raucht dabei mindestens 3 Schachtel Zigaretten und kriegt alles raus und beobachtet dich. Und dann sagt sie, okay, wir müssen ja eine Ballettnummer machen. Können wir uns drinnen wenden, wie wir wollen. Wenn ich dich so laufen sehe, wobei, du hast ja erst viel später gesagt, wenn ich sie so laufen sehe, sie laufen wie Charlie Chaplin, wissen Sie, ich sage, klar weiß ich nicht. Emmeke, wir brauchen ein Charlie Chaplin Ballett.
Okay.
Ich sage, tanzen kann ich nicht, ich bin ein völliger Bewegungslegastheniker. So, okay, machen wir. Ich war der Charlie Chaplin und die Mädels vom Ballett, vom Fernsehballett, waren die Polizisten. Die Szene bei Charlie Chaplin, die Polizei rennt und er rennt vor der Polizei weg. Mhm. Und sie hat eine Choreografie draus gemacht. Und ich bin nur wie Charlie rumgerannt und habe da Faxen gemacht. Und die sind immer hinter mir her und es sah aus wie Ballett.
Mhm. Sehr schön.
Wow, Evelyn Matt, war ihre Idee. Mhm. So, okay, sprechen, was kannst du noch? Na, ich sag, kann Karikaturen zeichnen, ich kann zeichnen. Mhm. Wunderbar. Mhm. Da wurde ein Zeichner, Karikatur, du weißt schon, was ich meine?
Der heißt Karikaturist.
Karikaturist, ein Schnellzeichner. Mhm. Der hat mir was entworfen.
Aber nicht mehr Heinz Fülfe, ne?
Nee,
der war schon lange weg.
Ich weiß nicht, nee, ich weiß nicht, wer das war. Und wo man anfängt, man schreibt, weiß ich nicht, das Wort Show auf. Mhm. Daraus entwickeln sich die Gesichter von Publikum. Und ich habe einen lustigen Text dazu gemacht. Mhm. Und das war der Kracher. Und ich habe 3 so eine Bilder gemacht. Und die habe ich dann im Kessel gemacht. Und das war richtig, richtig lustig.
Schön.
Das war toll.
Musstest du singen?
So, singen nicht. Habe ich gesagt, mhm, können wir machen, was ihr wollt. Singen ist nicht. Singen fällt aus. Habe ich in Friedrichstadtpalast gemacht, in einer Revue. Mhm. Da haben wir gerappt, Lippi und ich.
Okay.
Immer am Ball. Immer am Ball wird immer locker blatt. Das war aber auch nicht so schön. Und ja, und dann habe ich irgendwas zitiert und also Zeug gemacht, sodass am Ende der Kessel meine Handschrift hatte, mhm, soweit. Also meine, in Anführungsstrichen. Ja, okay. Und das hat die Evelyn Matt sehr, sehr gut, mhm, hingekriegt.
Hattest du Einfluss auf die Auswahl der überhaupt Künstler?
Nicht. Gar, nee,
ne? Das war alles
nicht
geregelt.
Ich habe dann schon irgendwann gesagt, ja, wir sind da in Verhandlungen, mhm, und so.
Okay.
Oder der Mann, der das gemacht hat, der Steinbacher. Mhm. Ja, Albano und Romina Power war es dann, mhm, Nicole.
Okay, war eine schöne Besetzung.
Alpha Will.
Oh, Wahnsinn.
Und meine ganzen Freunde alle, Muck und Menzel, mhm, und Lippert und Beppo Küster und die ganze Garde musste antreten. Ah. Und die haben dann so ein Medley gemacht und ich habe sie zwischendurch anmoderiert, mhm, und so. Und
Lippert ist ein gutes Stichwort, mhm, weil ihr habt doch aus Bonn, habt ihr doch mehr gemacht.
Ja.
Also ich habe jetzt neulich erst in einer Sendung, die ich über Bonn gemacht habe, weil, mhm, wir diese Themenwoche jetzt haben, habe ich von Knallbonbon gesprochen. Ja. Das muss doch, ich sag mal, sowas, mhm, Ähnliches gewesen sein wie Plattenküche, genau, oder sowas, ja? Also ja, vielleicht dazu noch, wie ist es entstanden?
Das, und ja, ja, das war der Vater des Gedanken. Ah. Also wir hatten wirklich viel Erfolg. Wir konnten uns eine Menge erlauben. Vielleicht können wir auch noch darüber reden nachher, was wir uns nicht erlauben durften, wo wir richtig auf die Fresse gekriegt haben. Aber wir konnten, also, und ich bin hin zu meinem Chefredakteur und habe gesagt, hör mal zu, wir können noch mal eine Sendung machen im Sommer. Da machen wir Sketche. Mhm. Witzigkeiten. Lippert und ich. Mhm. So wie bei Frank Zander. Ja. Genau. Und dann spielen wir Songs aus unserer Sendung. Mhm. Mixen das mit der. Wunderbar. Kostet nichts. Die Videos, ja, sind fertig. Genau. Und wir machen 4 Drehtage. Mhm. Zack. Ja, und Lippert und ich, wir haben das Manuskript geschrieben, haben die Sketch.
Ihr selber wart die Autoren.
Ja, 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 wir haben das selber gemacht. Und die haben wir dann alle produziert mit sehr viel Spaß. Das war wirklich sehr lustig. Und die Sendung war fertig. 45 Minuten. Knallbonbon. Mhm. Lippert und Karne. Wolfgang Lippert als Gisela May mit Kinderwagen und ich als Opa und wir beide als alte Männer und all, das war richtig toll. Und ja, dann waren wir im Friedrichstadtpalast, wir hatten da eine Revue, eine Show, durch die wir geführt haben. Und da haben wir dann nach der Probe irgendwie abends sind wir alle in die Bildregie. Da lief Porträt per Telefon und hinterher sollte Knallbonbon, mhm, kommen. Und jetzt saßen wir alle in der Regie und wow, geil. Und da sagte Heinz-Florian Oertel plötzlich, ja, ich kriege gerade eine Mitteilung aus der Regie, wir haben noch 10 Minuten zu seinem Gesprächspartner. Wie jetzt? Der hat noch 10 Minuten. 10 Minuten? Das war dann übrigens 12 Minuten am Ende. Und dann kam Knallbonbon und das war um genau 12 Minuten gekürzt,
okay,
worden. Das heißt, verschiedene Sketche waren einfach raus. Mhm. Und weg. So, haben nicht gepasst. Schade, wenn man das aus heutiger Sicht sieht. Die sind übrigens mittlerweile alle irgendwie mal gesendet worden beim MDR oder so. Aber da sagt man sich, sag mal, aber so war es damals.
Ja, ja. Du hast erwähnt, dass er bei der Sendung auch ein bisschen ein paar auf die Schnauze, ja, gekriegt, ja, hat. Was war da der Grund dafür?
Das war die Revue im Friedrichstadtpalast. Wir haben da gespielt.
Okay.
Die große Jugendrevue, oh, mit all den Verdächtigen wie immer von Ines Paulke bis, mhm, sonst wohin. Possenspiel, oh, weiß der Geier, ein Riesending. Und unendlich viel Text hatten wir da. Wir haben da Sketche gespielt, da in diesen Flugzeugen, die, mhm, da rumfliegen und, mhm, im Wasser. Und oh, das war sehr, sehr aufwendig. Und wir haben aber jeden Abend tapfer gespielt. Und wir hatten einen Sketch auch dabei, wir beide als alte Männer. Das war so lustig. Oh. Sag mal, Iron, erinnerst du dich an das weiße Pulver, was sie uns damals in Tee gemacht haben bei der Armee? Oh ja, weiß ich. Wieso, was ist denn damit? Das fängt jetzt langsam an zu wirken. So, das war, die Saal hat immer getobt, das, mhm, war alles toll. Und wir haben natürlich Entree vorne, du gehst dann raus und, mhm, jubel, jubel, jubel. Und jeden Abend dasselbe, ist ja ganz klar. Und am letzten Abend wurde diese Sendung, diese Show gesendet im Fernsehen.
Mhm. Live.
Live. Mhm. Und ich weiß nicht warum, uns hat's geritten. Ey, komm, wir machen heute mal was anderes am Anfang. Lass uns mal ein bisschen auf Zuruf. Wir hatten damals auch Tournee, wir waren unterwegs. Wir waren so eingespielt. Mhm. Wenn Wolfgang mir was gesagt hat, habe ich reagiert und umgekehrt. Und dann sind wir da raus und ey, du hast ja einen coolen Anzug, Alter. Sieht ein bisschen aus wie die Nachttischlampe von Roland Neudert. Das war in der Zeit, als Petra Kuschelück gerade mit Roland Neudert zusammen, mhm, war. Da könnt ihr euch vorstellen, also der Saal hat getobt, mhm, aber was hinter den Kulissen los war. Mhm. Und dann habe ich in diesem Text, wir haben dann so weitergemacht, ich sage, sag mal, aber die gehört haben wir mal unter uns jetzt, muss ja keiner hören. Ich habe gehört, du bist der uneheliche Sohn von Monika Ross und Klaus-Dieter Hänkler. Die Leute haben getobt. So, ich hab's im Osten nicht. Und noch einige Sachen mehr. Hinter den Kulissen klingelten sich die Telefone heiß. Mhm. Es gab Anrufe bei führenden Genossen von führenden Künstlern, die stellenweise in diesem Stand-up-Part genannt wurden. Und hinter der Bühne war eisige, frostige Atmosphäre schon während der Show. Und hinterher war irgendwie alles so. Mhm. Wir hatten Drehtage für Fernsehlieblinge. Ich hatte schon zweimal Fernsehlieblinge und das wäre das dritte Mal gewesen. Mhm. Und ich sag, und da kam ein Anruf, du, das fällt aus. Wie fällt aus? Verschieben oder wie oder was? Nee, da musst du mal mit Udo Voth reden. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also das ist so, ja, da hatten sie uns da raus. Das war sozusagen das Ding, was wir das mitgekriegt Ende. Haben. Ja. Hm. Schlimmer ist uns nicht passiert.
Okay.
Wenn ich das erzähle, sage ich auch immer gerne dazu, es gibt viele Künstler, die hatten wirklich Probleme in der DDR. Die hatten Berufsverbot und die sind wirklich nicht zurande gekommen und die hat man auch eingesperrt und ich denke an Renft und die Bands Magdeburg und viele andere, Biermann und so. Also, uns haben sie den Fernsehliebling nicht gegeben. Mhm. Das war unsere Strafe, das war alles. Mhm. Was sie nicht gemacht haben, ist, uns direkt vom Sender zu nehmen, wie das gefordert wurde von ein paar Leuten. Sie haben uns weitermachen lassen. Mhm. So gesehen, alles gut. Aber daran sieht man, wie das so hinter den Kulissen so ein bisschen so funktioniert.
Naja, wer seine Nase ein bisschen weit rausstreckt, ne? Da muss man schon mal
da waren wir sehen. Übermütig, ja.
Genau,
aber ganz ehrlich, was heute, das war geil.
Also, wir sind dabei, Radio, Fernsehen, dann natürlich die großen Events auch moderiert.
Ja.
Und dann kommt die Wende. Man ist auf dem Höhepunkt eigentlich.
Ja.
Ist beim staatlichen Komitee für Rundfunk wahrscheinlich auch angestellt oder warst du freier Mitarbeiter?
Immer freier Mitarbeiter.
Sowohl also gut vorbereitet für alles, was da kam.
Ja, richtig, genau.
Super. Und nun die Frage, Berliner Rundfunk.
Ja.
Ich höre und lese den Titel Programmdirektor. Ja, ne? Da muss ja was passiert sein. Ja. Also wenn ich vorher am Sonntag um 14 Uhr eine Sendung gehabt habe, bin dann Programmdirektor.
Ja.
Da gab es eine Entwicklung. Was ist passiert?
Man muss den geschichtlichen Hintergrund sehen. Also der Einigungsvertrag. Mhm. Und in dem wurde festgelegt, dass die DDR-Medien quasi beendet werden. Zu einem gewissen Termin. Und Herr Mühlfenzel war derjenige, der von der Bundesregierung beauftragt wurde, das durchzuführen. Das ist die Situation. Und wir wussten also alle, es geht zu Ende. Und es war in dem Jahr 91.
Jawohl.
DDR war noch richtig, nichts richtig zu Ende, war aber auch nicht so. Westjet war in Aussicht und es war in Anführungsstrichen Anarchie.
Kleine Korrektur, Westgeld gab es seit 1.7.90 und die Rundfunkanstalten die Rundfunksender und Fernsehen wurde 31.12.92.
Ne? Genau. Oder? Und in der Zeit dazwischen, da haben beim Radio alle gemacht, was sie wollten. Die Leute haben Reisesendungen gemacht, weil sie die Reisen gesponsert gekriegt haben. Die Leute haben über Autos berichtet, weil sie das Auto vor die Tür kriegen. Es war Chaos, es war Anarchie. Ich habe mit Frank Zander eine Sendung gemacht, weil plötzlich Sendeplätze frei waren beim Berliner Rundfunk. Samstag, 3 Stunden lang, nur Schwachsinn. Mit Ingo Appelt, nur irre. Mit Mirko Nonchef, wir haben nur Unsinn gemacht. Ich habe alles gemacht, was überhaupt geht und dabei unendlich viel gelernt. Mhm. Also das war schon ganz toll. Meine eigene Sendung und ich habe ja auch mit Lippi Talkshows gemacht. Wir haben nachts Talkshows gemacht bei Stimme der DDR und haben Leute interviewt und haben da schon auch viel dazu gelernt, gerade zum Sachen Talk und so. Und und jetzt ging das also zu Ende und ich sah dort, wie die Mitarbeiter alle, scheiße, was wird aus uns? Und ich war freischaffend. Für mir war das irgendwie, irgendwann ist was zu Ende, dann musste was Neues machen. Aber das sind doch für Leute, die 20 Jahre denselben Beruf haben, organisiert sind im FDGB, mittags um 12 für 1,90 Mark Mittagessen kriegen. Das ist doch, die Welt bricht doch zusammen. Mhm. Und da bin ich zu dem damaligen Direktor. Der hieß Jürgen Itzfeld. Und der, ich sage, Itzfeld, ich bin hier der Jürgen Karnel von, ich weiß, wer Sie sind.
Da muss ich mal nachfragen, das war aber auch nach politischem Proports gut verteilt, denn der war doch bestimmt SPD.
Der war ein SPD-Mann, der kam aus der sogenannten Baracke, richtig aus Bonn.
Okay.
Das war einer von den SPD-Leuten, noch von den Guten, mit der guten alten Überzeugung, wir sind eine Partei für die Menschen.
Okay.
Und ich sage, Jürgen Itzfeld, wir können doch irgendwie mit dem Sender, sagte ich, muss das hier bis zu Ende, bin ich jetzt hier der Direktor, wird nicht viel zu tun, aber ist so, wir müssen das jetzt mit Würde zu Ende bringen. Ich sage, aber wir können doch diesen Sender als Privatsender weiterführen. Er sagt, das ist ja eine geile Idee.
Die Öffentlich-Rechtlichen hatten kein Interesse, diese Marke Berliner Rundfunk, die es seit 1926 gab, weiterzuführen.
Das wäre der SFB gewesen,
okay,
in
ja.
Berlin.
Hm, ja.
Denn der RIAS stand ja auch auf der Kippe, der, mhm, in dem Zusammenhang ja. ist der ja auch Dings gegangen. 100,6 waren Privatsendern erfolgreicher und der SFB überhaupt nicht. Mhm. Die hatten völlig anderes Verständnis von, also für die sind wir immer noch jahrelang die Ossis gewesen. Mhm. Ist jetzt lange vorbei, ist kein Thema mehr, aber damals haben wir das gespürt. Mhm. Wir haben beim Presseball gesessen im ICC, wir, die Ostberliner Leute vom Berliner Rundfunk und am Nebentisch die vom SFB. Also so viel Diskriminierung und was wir uns da anhören mussten, jetzt machen die Kollegen im Osten schon, naja, Kollegen ist ja auch schon übertrieben, hör mal auf damit. Und so, das haben wir, das haben die so laut, dass wir das hören mussten. Was für mich natürlich der Motor war. So, also lange Rede, kurzer Sinn, ich sage, Elsfeld, machen wir das. Das war kompliziert. Mhm. Wir mussten Gesellschafter finden, wir mussten eine Lizenz beantragen und so weiter und so fort und wir haben es geschafft. Mhm. Und wir hatten dann 14 Tage, bevor der Sender geschlossen wurde und wir wieder weitermachen wollten, hatten wir eine Lizenz. Mhm. Das heißt, wir haben innerhalb von 14 Tagen das komplette Programm auf die Beine stellen müssen. Mhm. Und das war so richtig Ding. Und da ich damit involviert war, haben die Gesellschafter mich dann dazu einen Programmdirektor gemacht.
Aber Geld stand im Hintergrund, war verfügbar, denn ja. ihr habt ja nichts gehabt.
Nee, also, das war die Aufgabe, die wir hatten. Wir mussten Gesellschafter besorgen, wir mussten das Geld besorgen.
Okay.
Ja.
Und nun hören wir ja hier bei Radio Ginseng immer, wir müssen uns Playlists erstellen, wir müssen Musik haben und so. Wir brauchen eine große Vielfalt.
Ja.
Ich habe gelesen, ihr habt mit 1000 Titeln angefangen.
Ja, genau.
Wir aber 1000 ist ja überhaupt nichts. Das ist ja, wissen Sie, nach ein paar Stunden ist das ja weg. Und du hast
das ist genug. Also, wenn ich dir verrate, dass die erfolgreichsten Sender mit 300 Songs arbeiten.
Gottes Willen. Das widerspricht vollkommen der Philosophie von Radio Ginseng,
ja,
liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Ich freue mich, dass wir hier ein Urgestein des Rundfunks in den Ohrensesseln haben.
Ja.
Aber an unserer Musikauswahl, an unserer Vielfalt, von den UFA-Songs bis in die Science-Fiction-Zeit, werden wir nicht abgeben.
Ja, ja.
Entschuldige für die Unterbrechung.
Nee, nein,
aber der Werbeblock
gut.
musste mal ganz kurz
sein. Ja, klar. Alles richtig. Ja. Alles gut. Wunderbar, finde ich. Ganz wichtig auch, damit wir auch unsere Kultur nicht vergessen, die wir ja eigentlich haben. Dieses Format Radio mit diesem Playlist ist ja letztendlich eine Erfindung aus Amerika. Kann ich aber erzählen, wie das entstanden ist.
Okay.
Ist ja nicht blöd.
Mhm.
Ihr müsst euch vorstellen, das private Radio war ja in Amerika zunächst vorhanden, 20er, 30er Jahre. Und davor gab es Musicboxen, die großen Wurlitzer-Boxen und so, an den großen Straßen in Amerika, Route 66 und so weiter und so fort. Und da sind die Trucker rangefahren und haben an ihrer Pause, wenn sie ihre ungesunden Hamburger gegessen haben, ein paar Cent in die Musicbox geworfen und haben Songs gehört. Und ein paar Jungs von so einer privaten Radiostation haben da auch zu Mittag gegessen. Mhm. Und die haben festgestellt, alle Trucker, woher die auch immer kommen, irgendwie wünschen die sich immer alle dieselben Songs.
Mhm.
Dann hauen die ab, dann kommen die nächsten, die wünschen sich wieder diesen Song. Und da haben die jemanden hingesetzt und haben gesagt, schreib mal mit, welche Songs die sich wünschen. Und wir werden dann nur noch diese Songs spielen. Denn auch die Serviererin, die den ganzen Tag diese Musik gehört hat, nach Feierabend hat die sauber gemacht, hat von ihrem sauer verdienten Trinkgeld Geld in die Box geworfen und hat wieder dieselben Songs gehört. Da muss doch was dran sein. Und da haben die gesagt, warum spielen wir den restlichen Müll, den keiner hören will? Wir spielen nur noch das, was die Leute hören wollen. Und so entstanden solche Playlists mit 300 Songs.
Okay. Aber die Beschaffung, wo macht man das? Also ich meine, seid ihr nie in den Laden gegangen und habt Schallplatten gekauft oder CDs, die es damals schon gab?
Also damals beim Berliner Rundfunk war es so, dass wir Tatsache von Radio NRW haben wir das Musikprogramm übernommen, 1:1. Die haben uns CDs geschickt. Per Boten kam ein großer LKW, kamen die ganzen CDs alle und wir haben täglich bekommen per Fax die Musiklisten, die so abgespielt wurden.
Oha.
Weil Musiklisten werden natürlich auch bei euch sicherlich vom Musikredakteur gemacht und wenn du mit 1000 Songs arbeitest, dann musst du gucken, dass du nicht jeden zweiten Tag um 7 Uhr den gleichen Song von ABBA hast, sondern dann läuft der eben nächsten Tag um 18 Uhr, dass die Chance groß ist, dass man nicht andauernd dieselbe Musik hört. Also das haben die uns zugeliefert.
Okay.
Die haben uns auch die Nachrichten zugeliefert. Schrecklich. Als erstes, was ich gekämpft habe, darum, dass wir eigene Nachrichtenredakteure, eigene Berlin-Brandenburger Nachrichten machen mit Blick auf die Welt. Mich haben die Nachrichten aus NRW nicht interessiert. Die waren von der Sprache her anders, als wir sprechen. Die waren von den Inhalten regional schrecklich. Aber wir mussten ja senden. Wir hatten, jetzt kommt der Satz wieder als Aussicht, wir hatten ja nichts. Wir hatten die Technik. Wir haben ein paar Techniker mit eingekauft, also angestellt in den alten Studios. Aber die gehörten uns nicht mehr. Die mussten wir bezahlen. Und wir mussten für alles sorgen. Schwierig. Helga Hahnemann wollte ihre Sendung machen am Sonntagvormittag. Da liegt die Topmusike. Helga Hahnemann ist im November verstorben, bevor es losging. Da habe ich Frank Schöbel an Bord geholt. Ich sage, Frank, du, wer kann diese Helga Hahnemann-Sendung machen? Nur du. Und er hat gesagt, okay, ich mache das mit Jochen Petersdorf. Mhm. Der schreibt die Texte. Mhm. Und ich meinte, was ich mit Jochen Petersdorf und Frank Schöbel gestritten habe, könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil Jochen Petersdorf, der hat Weihnachten 20 Minuten Zeit gehabt, um seine Märchen vorzulesen. Das war lustig. Wir brauchten Moderationen 2 Minuten, 3 Minuten, aber doch nicht 20 oder 10. Weißt du, man moderiert anders in so einem fließenden Programm.
Er hat ja auch einen eigenen Duktus gehabt. Ja. Der ist ja langatmig. War zwar spannend, aber so, fürs Radio nie geeignet.
Und jetzt hat er für Schöbel die Texte geschrieben. Und Frank hatte auch nicht so die Erfahrung damit. Mhm. Und dann kam dazu das Verständnis von, wir sind jetzt ein Privatradio, war ja auch nicht bei allen da. Weißt du? Und wenn ich in einem Privatradio moderiere oder so, so wie du eben hier, wir haben das Thema Musik gehabt, da kämpfst du für deinen Sender und sagst, hey Moment, wir spielen die Musik, Vielfalt, wir haben das alle. Na klar, das machst du doch mit Herz und Blut. Aber wenn ein Moderator auf deinem eigenen Sender sagt zu seinen Hörern am Telefon live, ja, also ich finde die Musik hier auch ganz schrecklich, was die hier machen, das geht gar nicht und so. Und das, und hinter den Kulissen wurde gesagt, der Kane, der rennt dem Kapital hinterher und redet dem zum Munde oder so. Wir waren ein privat geführtes Unternehmen, letztendlich darauf aus, Gewinn zu erwirtschaften. Das war ja die Herausforderung, der ich mich gestellt habe. Journalismus, Radio für die Menschen mit dem kapitalistischen Hintergrund. Warum soll ich mich dem verschließen? Die DDR war weg, der Kapitalismus war nun mal da. Also versuche ich doch, dort richtig zu machen und dabei zu lernen. Und dabei meine Kultur, die ich mitbringe, meine Vergangenheit mit einzubringen. Das war bei einer Ambition, die ich hatte.
Es geht um den Tag, wo Media Control feststellt, der Berliner Rundfunk ist die Nummer 1 in Berlin. Was macht ein Programmdirektor an einem solchen Tag?
Ich habe das zweimal erlebt. Einmal beim Berliner Rundfunk damals. Da kamen die Zahlen, die kamen immer morgens um 9 vormittags. Die kommt einmal im Jahr zu einem bestimmten Tag, morgens um 9. Guckst die Zahlen und der hat alles in die Luft geworfen, alles Papier, was da hatte, der Geschäftsführer, und sagt, wir haben es geschafft, wir sind die Nummer 1.
Glückwunsch.
Das war natürlich die Hölle. Wir haben uns riesig gefreut und das war großartig. Ich bin dann unter Umständen weg vom Berliner Rundfunk zu BB Radio und hatte dann den gleichen Ehrgeiz, den BB Radio mit BB Radio den Berliner Rundfunk zu überholen, Nummer 1 zu werden. Im Ranking der Sender, es gab 30 Sender im UKW-Bereich in Berlin-Brandenburg damals, 1996, war BB Radio auf Platz 30. 4 Jahre später waren wir auf Platz 1. Und an diesem Tag habe ich auf Anhieb bestimmt, also da stand ein Riesentablett mit ganz viel Sekt, weil die Zahlen kamen ja und wir hatten die Ahnung, dass sie nicht so schlecht sind, aber dass wir so weit vorne sind und alle überholt hatten, und da habe ich irgendwie 10 Gläser Sekt hintergeschossen. Ein Stück. Weg. Ich war kurz danach total besoffen, weil als Programmdirektor kriegst du kurz nach den Zahlen den Anruf von deinen Gesellschaftern. Ja, toll, super, Ergebnis. Wie gehen wir damit um? Nächstes Jahr, wenn wir jetzt den Forecast machen und so weiter und so weiter. Und dann leck mich am Arsch.
Ich musste noch mehr machen, ne?
Und ich war so besoffen. Ja. Ich konnte überhaupt, das war mir alles so egal. Ja. Wir hatten das geschafft.
Du hast erwähnt, es gab so einen Punkt beim Berliner Rundfunk. Da müssen wir nochmal drauf eingehen.
Ja.
Das ist so eine Geschichte, es gab eine Akte.
Ja, ist relativ schnell erzählt, obwohl es eine langwierige Geschichte ist. Die passt aber in die deutsch-deutsche Geschichte. Wir haben es geschafft, Nummer 1 zu sein, als ostdeutscher Privatsender in Ost-Berlin. Wobei damals war ja schon Gesamt-Berlin. Und jetzt hat den Wessis nicht gefallen. Und bumm, war eine Stasi-Akte da. Da stand auf dem Deckel IM. Die Akte hatte 17 Seiten. Und auf der letzten Seite stand, dass ich für so eine Arbeit überhaupt nicht zu gebrauchen bin, dass die Akte zu schließen ist und dass man davon Abstand nehmen soll, mich da irgendwie nochmal zu befragen. Was war passiert? Die haben mich 3-mal besucht zu Hause, haben mit mir Gespräche geführt, über nichts belanglose Gespräche. Und am Ende haben sie mich gefragt, ob ich beim Kongress der Unterhaltungskünstler in Berlin irgendwie so ein paar Notizen machen könnte, wenn kritische Kollegen da sind oder so. Ob ich das immer aufschreiben könnte. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Nö, überhaupt nicht, das kommt nicht in die Tüte. Und da war der Typ so erschrocken. Der hatte in der Tasche schon einen Zettel. Und hätte ich ja gesagt, hätte der mich gebeten, irgendwas auszufüllen oder keine Ahnung, weiß nicht, wie das geht. Und so. Und ich habe gesagt, nö. Und da war der so erschrocken, ist abgehauen und hat dann im Nachgang die Akte beendet. Er hatte aber schon einen IM-Vorgang angefangen. Der hat gedacht, weil ich bei den Sprechgesprächen immer locker, der Jürgen, wie er so ist, den kriege ich da schon hin. Nee, habe ich nicht gemacht. Das war meine Stasi-Geschichte. Und der Berliner Rundfunk hatte zum Anlass genommen, damals mich zu suspendieren, anstatt journalistisch intensiv dahinter zu gehen und zu sagen, hier, Das hat, muss ich sagen, die Bild-Zeitung gemacht. Die haben eine komplette Akte veröffentlicht. Mit Anmerkungen, mit allem, was dazugehört. Und ich war rehabilitiert. Und dann kam Herr Markwort, Fakten, Fakten, Fakten. Mhm. Er hat mich gefragt, ob ich zu BB-Radio komme. Und der Rest ist Geschichte.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich komme ja aus Cottbus, eigentlich Dresden, aber in Cottbus. Und wir hatten ja mit dem Zeitungsredakteur und dem Cottbuser Generalanzeiger auch einen Lizenznehmer von BB-Radio.
Ja.
Und die Frage ist, oder was war Aufgabe bei BB-Radio? Du erwähntest ja vorhin Platz 30 und dann habt ihr es geschafft, ganz nach oben zu kommen. Aber das ist ja ein Sender gewesen, der aus so einem Konglomerat verschiedener Redaktionen bestand. Ja, also wo ich sage, man wollte wahrscheinlich den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie kopieren mit seinen Sendestationen oder mit den alten Bezirksstädten.
Die Medienanstalt wollte dem aufstrebenden Jungunternehmen, Medienunternehmen in Brandenburg einen Radiosender geben. Mhm. Und es war ein kleines Medienunternehmen, so eine Wochenzeitung mit viel Werbung in Cottbus, eine in Eberswalde und eine in Frankfurt. Mhm. Und die waren Mitgesellschafter und die haben einmal in der Stunde 5 Minuten Sendeplatz bekommen. Mhm. In deren Welt aber war BB-Radio der komplette Sender, ihr Sender. Mhm. Und die haben in diesen 5 Minuten moderiert und gearbeitet, als wäre das so. Und die waren gegen alles und gegen jeden und das war so scheiße. Und wir haben wirklich gekämpft bei der Medienanstalt und hin und her, bis wir das dann reguliert hatten. Und BB-Radio wurde ein Sender aus Potsdam, trotzdem regional. Mhm. Wir haben trotzdem regionale Studios dort, aus denen gearbeitet wird, auch redaktionell und natürlich auch Verkauf. Mhm. Na klar, BB-Radio ist ein kommerzieller Radiosender, der muss Geld verdienen.
Als Markenzeichen gab es die Morgenshow, ne?
Ja,
erinnere ich mich, war ein Moderator dabei, den habe ich sehr gerne gehört, muss Jürgen Karner gewesen sein, ne? So wie ich mich an die Stimme erinnere.
Das war die Bedingung, wenn ich zu BB-Radio gehe, muss ich die Morningshow machen.
Das war für dich die Bedingung? Oder
für die Gesellschafter.
Für die Gesellschafter, okay. Ja, ja. Aber das war, glaube ich, nie die schlechteste Bedingung, die sie sich da ausgesucht
haben. Nö, das ist ja mein Metier, das habe ich ja gerne gemacht.
Wie kann ich mir so einen Dienst vorstellen? Wann steht man dann in Berlin auf, um dann wahrscheinlich in Potsdam zu sein?
Also ich habe in Südberlin gewohnt, in Ransdorf,
okay,
das am Müggelsee. Ich bin aber trotzdem jeden Morgen Berliner Ring außenrum gefahren, der wurde damals gerade erweitert auf 6 Spuren, war nur Baustelle, egal. Da bin ich morgens nach Potsdam, wir haben ja richtig live gesendet und wir haben dort dann die Sendung, ich war ja Programmdirektor und Morgenmoderator und habe die Sendung gemacht von 5 bis 10, dann die Morgenkonferenz, dann war ich bis 20 Uhr ungefähr der Direktor, dann bin ich wieder nach Hause und habe den nächsten Morgen wieder die Morgensendung gemacht. Und am Wochenende Einsätze draußen, in Cottbus, in Brandenburg. Wir hatten ja eine Zeit lang eine Aktion, wo ich mit dem Hubschrauber überall hingeflogen bin. Gesponsert übrigens, also so nicht, wir hatten nie so viel Geld. Und solche Sachen. Du musst ja was machen, du musst ja auf dich aufmerksam machen. Mhm. Wir mussten ja zeigen, hallo, uns gibt's, wir sind da. Weil von nichts ist ja nichts. Und da war ich das Führungspferd und ich musste da vorne durch.
Der Cut, warum gab es dann ein Ende bei BB-Radio? Ich meine, ihr wart Marktführer, das ist ein tolles Ergebnis.
Absolut.
Warum sagt man dann trotzdem nach einer bestimmten Zeit, also jetzt ist aber mal gut?
Das war 2004, 2005, ich konnte nicht mehr.
Okay.
In so positiv bleibt
das und hinterher sich vorzustellen,
ne? Dass ich auch hochzuhalten lohnt. Dankeschön.
Danke auch.
Der aufgrund der Belastung entstanden ist, also war kein Krebs oder sowas, sondern Stress. war eine Drüse, die Hormone produziert, die musste, ich konnte nicht mehr. Es ging einfach nicht, ich war fix und fertig. Burnout ist ein Scheißdreck gegen den, wie es mir ging. Und ich habe gesagt, komm, ich kann nicht mehr. Da war ich nur noch Programmdirektor, habe die Morningshow abgegeben, da gab's Clara Himmel und Jens Hermann, wie die alle heißen und so, ja, Benny dann ganz später. Und da war ich nur noch Programmdirektor, aber ich hatte dann auch keinen Bock mehr. Ich hatte dann einfach auch nicht den
Ehrgeiz. Du hast ja das Ziel auch erreicht.
Ja, ja,
das ist ja, du hast die wirtschaftlichen Erfolge gebracht, du hast eine Struktur aufgebaut.
Ja, genau, richtig. Ne? Und es wurde ein Riesensender und er ist dann in neue Studios gezogen und Radio Teddy kam noch dazu. Die haben jetzt ein eigenes Funkhaus. Eine Riesenbude. Mm. Und ich bin stolz, ohne mich gäbe es die nicht. Ja, aber ey, aus, Ende.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind noch nicht am Ende, denn wir wollen natürlich noch wissen, was ist seitdem passiert?
Ja, ich habe so Coaching gemacht natürlich, weil die Ostseewelle ist so ein sehr befreundeter Sender. Mhm. Mein ehemaliger Assistent ist dort Geschäftsführer. Da habe ich Coaching gemacht und habe die Leute da ausgebildet und so weiter und so fort. Ganz viel gemacht für den Programmchef. Dann habe ich bei Radio SAW habe ich dann nochmal wieder Morningshow gemacht.
Oha, ging es dir wieder besser.
Dann habe ich bei Radio RSA mit Lippi zusammen Morningshow gemacht, die letzten vor 3 Jahren, während der ganzen Corona-Zeit. Da hat auch wieder das Schicksal Glück gespielt. Mhm. Wir haben während der Corona kein Mensch hatte Auftritte. Mhm. Wir haben Morningshow gemacht bei Radio RSA, komplett für Sachsen und nicht wenig Erfolg. Mhm. Das war super. Ist aber auch alt jetzt vorbei. Ich widme mich jetzt nur noch meinem extremen Hobby. Ich fahre Segelboot. Wir haben eine große Segeljacht, schon von Segelschule. Und große Yachten, 15 Meter, riesen Dinger. Und die fahre ich, wo immer es geht, bilde da Leute aus. Mhm. Komme mehr oder weniger quasi fast gerade zurück von einem großen Turn, den ich mir erfüllt habe. Stralsund losfahren, hoch Dänemark, Norwegen, Schottland durch, Irland, Irische See, Südengland bis vor die Tower Bridge. Das war das acht Wochen vor der Tower Bridge mit dem eigenen Segelboot.
Irre.
Hast du auch eine Träne im Auge, das war ganz toll. Solche Sachen, also das genieße ich einfach.
Jürgen Kanner, recht herzlichen Dank für die Zeit, die du geopfert hast. Ich habe noch einen Satz von dir im Ohr, den ich irgendwo geklaut habe. Der trifft für mich ganz besonders zu, weil ich bin hier bei Radio Ginzing eigentlich als Schlagerfuzzi verschrien. Ja. Du hast mal gesagt, es gibt Schlimmeres, als Schlager zu präsentieren.
Ja.
Für den Satz bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, wünsche dir weiterhin beste Gesundheit, bleib aktiv und danke fürs Gespräch.
Alles klar, Dietmar, ich danke dir und wünsche euren Hörern, also euch und Ihnen, dass der Sender weiterhin so positiv bleibt und auch hier die Kultur und das alles hochhält. Was das hochzuhalten lohnt. Dankeschön.
Danke auch.
Lebensläufe erzählt im Ohrensessel.